In den nächsten Monaten genieße ich die Tage. Die meiste Zeit verbringe ich unterm Dach und höre Musik wie in alten Zeiten. Die Sammlung meines Onkels ist so riesig, dass ich immer wieder etwas Neues entdecke. Wenn ich Hunger habe, esse ich, wenn ich müde bin, schlafe ich. Zweimal am Tag gehe ich ins Erdgeschoss, um mir eine Mahlzeit aufzuwärmen und die Zeitung zu holen. Ich habe vergessen, mir einen Vorrat an Klopapier zu besorgen und wenn nichts Brauchbares in der aktuellen Ausgabe zu finden ist, wandert sie direkt ins Badezimmer. Aber es ist jedes Mal der Höhepunkt des Tages, wenn ich einen neuen Nachruf finde, der es wert ist, in mein Gedächtnis geklebt zu werden. Ich lebe noch, trotz der makaberen Todesanzeige am gestrigen Tag. Dr. Med Albert, Arzt für Allgemeinmedizin, Sprechstunden wie gewohnt. Mein Buch füllt sich immer weiter und ich empfinde jedes Mal ein Hochgefühl, wenn ich es durchblättere. Gott der Herr hat heute, wenige Wochen nach dem Ableben seiner treusorgenden Frau, meinen lieben Vater, Opa, Onkel und Großonkel Gregor S. im 95. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit gerufen. Aber mein absolutes Prachtexemplar ist ebenso verstörend wie schön. Ich bin umgezogen. Karl Franzen. Meine neue Adresse ist Karl Franzen, Urnenreihengrab 5175, Städtischer Friedhof. Über Besuch freue ich mich. Ich bin gerade dabei, mir wieder die verschiedenen Situationen auszumalen, die jemanden dazu bringen können, eine solche Anzeige aufzugeben, als es an der Haustür klingelt. Der Monitor neben meiner Zimmertür leuchtet auf. Draußen, in der Kälte, steht Josh. Was will er von mir? Seit Monaten hat er sich nicht blicken lassen oder angerufen. Nicht mal zu meinem Geburtstag hat er sich gemeldet, geschweige denn einer der Jungs. Es kann nur eins sein. Er will mich zum Prozess abholen. Ich werde vor Gericht kommen und schließlich ins Gefängnis wandern. Aber das mache ich auf keinen Fall. Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Er klingelt noch einmal. Ich stehe vor dem Monitor und reagiere nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Er klingelt ein drittes Mal. Nein, ich bin nicht da. Du kannst da so lange stehen und klingeln, wie du willst. Dann endlich dreht er sich um und geht. Die Anspannung weicht aus meinen Gliedern. Ich lasse mich aufs Bett fallen und warte, bis sich mein Puls wieder beruhigt hat. Ich bleibe hier oben in diesem Zimmer. Sie werden mich nicht kriegen. Durch diese Tür werde ich niemanden lassen. Wenn sie mich holen wollen, müssen sie schon die Wände einreißen. Es ist bereits dunkel, als ich nach unten in die Küche gehe, um mir mein Abendessen warm zu machen. Ich entscheide mich für Kartoffelpüree mit Frühkarotten und zartem Biorind, als es plötzlich wieder an der Tür klingelt. Scheiße, überall im Haus brennt Licht. Es ist offensichtlich, dass ich zu Hause bin. Auf Zehenspitzen schleiche ich hoch in mein Zimmer und sehe auf den Monitor. Es ist Josh. Schon wieder. Er klingelt noch einmal, dieses Mal mehrmals hintereinander. Er weiß, dass ich da bin. Was soll ich tun? Energisch hält Josh den Knopf der Klingel gedrückt. Das anhaltende Geräusch macht mich vollkommen verrückt und ich nehme schließlich den Hörer der Gegensprechanlage ab. Wer ist da? Frage ich mit der Gewissheit, dass Josh nicht weiß, dass ich ihn sehen kann. Mika, hier ist Josh. Ich antworte nicht, das wusste ich ja schon. Nach ein paar Sekunden fragt er, Mika?
Ja,
sage ich. Und, machst du mir jetzt die Tür auf?
Was ist denn?
Frage ich. Ich muss mit dir reden. Reden, na klar, reden. Ich glaube ihm kein Wort.
Wir können doch auch so reden,
sage ich. Mika, es ist schweinekalt und mach schon auf. Warum will er unbedingt hier rein? Er hätte doch auch anrufen können. Auf einmal bekomme ich Panik. Jimi Hendrix starb mit 27 Jahren am Morgen des 18. September 1970. Er war nach einer Party mit seiner Freundin Monica Dannemann in ihr Londoner Hotel gefahren. Dort hat Hendrix laut Dannemann 9 ihrer Schlaftabletten namens Vesperax eingenommen, obwohl die normale Dosierung eine halbe Tablette beträgt. Dannemann behauptet, sie habe Hendrix regungslos aufgefunden und er sei noch am Leben gewesen, als sie ihn ins Krankenhaus begleitete. Die Rettungssanitäter sagten jedoch aus, dass der Sänger schon tot war, als sie ihn alleine in der Wohnung auffanden. Als Todesursache wurde angegeben, dass Hendrix an seinem eigenen Erbrochenen, das hauptsächlich aus Rotwein bestand, erstickt war. John Bannister, der diensthabende Arzt, der damals eine halbe Stunde lang vergeblich versuchte, Hendrix zurück ins Leben zu holen, sagte 39 Jahre später, aus seiner Sicht wäre ein Mord eine plausible Erklärung. Der ungewöhnlich große Patient war laut Bannister vollkommen durchnässt von Rotwein. Nicht nur seine Haare und sein Hemd, auch sein Magen und seine Lungen waren voll mit Wein. Jimi Hendrix sei in einer unfassbaren Menge Rotwein ertrunken. Ein Roadie namens James Tappy Wright schrieb in seinem Buch, Jimi Hendrix Manager, Mike Jeffrey, habe ihm gegenüber zugegeben, dass er Hendrix töten ließ, weil dieser den Managementvertrag auflösen wollte. Außerdem war Hendrix durch seinen zunehmenden Drogenkonsum unzuverlässig geworden und weil Jeffrey angeblich eine Lebensversicherung über 2 Millionen auf den Gitarristen abgeschlossen hatte, war er dem Manager tot mehr wert als lebendig.